Damit heißen wir Sie ganz herzlich willkommen zum Podcast über Kommunikation. Wer sind wir? Wir sind der Deutschkurs von Frau Schulz im ersten Semester und unser Thema war, wie man es sich vielleicht denken konnte, am Namen Kommunikation. Denn im Folgenden hören wir vier Gruppen der Schülerinnen und Schüler aus unserem Kurs, die jeweils über vier Aspekte der Kommunikation reden. Die Themen, die wir jetzt hören werden, sind einmal Manipulation durch Medien, Diskriminierung in den Medien, hierbei wird vor allem auf Massenmedien wie das Internet eingegangen. Darüber hinaus wird noch über Mediensüchte geredet, hier wieder das große Beispiel das Internet, das sollte uns allen wohl am bekanntesten sein. Den Anfang macht jetzt aber unsere liebenswerte erste Gruppe, und zwar werden sie über die Zerstörung der menschlichen Interaktion durch das Internet reden. Aber ich will nicht zu viel verraten, denn das machen sie selber direkt am Anfang. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge Zerstörung der menschlichen Interaktion durch digitale Kommunikation. Heute befassen wir uns also damit, inwiefern die Nutzung von digitalen Medien unser Wohlbefinden mit anderen und unsere Beschäftigung menschlicherweise und nicht über das Handy oder andere Medien so gestört wird. Und zusammen mit Anton Schnass.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und Joshua Stefan.
Hallo. Also ich werde auf jeden Fall in dieser Diskussionsrunde eher die Kontraseite übernehmen. Das bedeutet, dass ich eher für die sozialen Medien bin und darin keine Problematik sehe, dass die menschliche Interaktion dadurch gestört wird.
Ich übernehme die Kontraseite. Das bedeutet, ich bin für die zwischenmenschliche Kommunikation und gegen die digitale Kommunikation im öffentlichen Raum.
Also, dass sie eher dadurch gestört wird, die menschliche
Interaktion. Genau, ich denke, es treten viele Problematiken auf in der digitalen Kommunikation, die durch die Abschaffung beseitigt werden können.
Aber zerstört wirklich die Interaktion im Internet, also wenn man mit jemandem schreibt oder so, die menschliche Interaktion oder verändert sie diese nur?
Da kommt halt drauf an, was du als menschliche Kommunikation definierst.
Ja,
sowohl die persönliche Kommunikation als auch die digitale Kommunikation im Internet zählt ja darunter. Und ich denke zwar, dass die digitale Kommunikation auch eine funktionierende Form der Kommunikation ist, allerdings gehen Werte der zwischenmenschlichen Gespräche einfach verloren. Denn zwischenmenschliche Gespräche helfen einfach deinem Mitmenschen, den du gegenüber sitzt in einem solchen Moment, ihn besser zu verstehen oder...
Aber wie ist es, wenn du, also du kannst ja auch mit Videochat zum Beispiel anrufen, da siehst du ja auch dein Gegenüber.
Naja gut, stimmt, du siehst ihn, aber kannst trotzdem nicht annähernd so darauf eingehen, wie wenn du ihm gegenüber bist. Ob es jetzt Gestik, Mimik oder einfach Betonung ist.
Okay, ja, das stimmt.
Aber es ist ja auch irgendwie unterstützend, weil du hast ja nicht immer die Möglichkeit, jemanden persönlich zu treffen. Und wenn du dann die Möglichkeiten hast, auszuweichen auf was anderes, dann ist es ja wieder unterstützend.
Ja, genau, und da sprichst du das an, was ich auch gerade eben meinte. An sich ist es trotzdem eine funktionierende Kommunikation. Man kann nicht sagen, dass die Kommunikation, so wie wir sie kennen, durch die digitalen Medien zerstört worden ist.
Ich würde sogar sagen, dass sie nicht nur unterstützt, sondern auch echt fordert. Also es ist wirklich ein Pluspunkt. Die menschliche Interaktion plus die digitale Kommunikation. Und da, also heutzutage ist es einfach so, dass viele im Internet miteinander reden, über ihre Interessen sich unterhalten können. Und das ging früher einfach nicht. Also so, was weiß ich, sonst hat man sich halt nur in der Schule unterhalten oder so.
Da hast du recht. Und wie gesagt, vielen Menschen wird es auch garantiert helfen, sich so besser zu verständigen untereinander. Trotzdem sollte man dabei die zwischenmenschliche Kommunikation, so wie wir sie seit Ewigkeiten kennen, nicht vergessen oder vernachlässigen.
Ja, ich glaube, wir sollten sie wirklich hüten, die menschliche Interaktion.
Also hüten ist
diese zwischenmenschliche.
Ja. Naja, also auf jeden Fall, also es ist eher eine Ergänzung. Es bietet Möglichkeiten, uns weiter zu entwickeln und anders zu kommunizieren, aber das Grundgebilde von Mensch zu Mensch zu reden, was einfach die persönlichste Weise ist und wahrscheinlich auch die, die einfach am meisten oder am wichtigsten ist, ergänzt es einfach und
ja, und die Möglichkeiten. Und die sollte auch nicht wirklich, also die sollte niemals verloren gehen. Darauf sollten wir, glaube ich, echt achten.
Das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja eigentlich das Grundkonzept von der Kommunikation im digitalen Bereich. Es ist ja dafür da, um Informationen untereinander auszutauschen und halt sich besser zu verständigen, auch wenn man weit auseinander wohnt beispielsweise. Das Problem ist, dass heutzutage die digitalen Medien so stark missbraucht werden, dass sie eigentlich nicht mehr wirklich was mit Kommunikation zu tun haben, sondern vielmehr mit
Zeitvertreib.
Ja, zum Beispiel Zeitvertreib. Ja, genau, ja. Man ist nur noch am Handy, genau. Hat gar nicht mehr Zeit dafür, mit seinen Freunden sich wirklich auszutauschen über, keine Ahnung, was in der Schule zum Beispiel passiert ist.
Aber natürlich, also natürlich gibt es jetzt so TikTok und so, das ist schon echt abhängig wahrscheinlich, sind ganz schön viele Leute davon. Das
ist die neue Droge.
Ja, ja, genau. Aber also es gibt ja auch sehr viele Vorteile. Also wenn man sich dann im Internet unterhält, ist es natürlich in einer gewissen Weise anonym. Und das ist natürlich also gut und schlecht,
ja,
weil du einfach die Person sein kannst, die du sein willst und nicht so, wie dich andere Leute sehen.
Ja, aber manche nutzen es halt aus.
Ja, genau.
Das ist ja dieser Missbrauch der Medien, den ich meine.
Ja, und ich finde auch, da entsteht so eine Manipulation dadurch, dass man sich für jemand anders ausgibt.
Genau.
Und, ich bin irgendein Doktor, der alles weiß.
Ja.
Genau.
Ist halt das in dem Persönlichen, dass wenn du jemandem gegenüberstehst, dann weißt du, ob das der ist oder nicht. Und das bietet das Internet dir einfach nicht.
Ja, genau. Und wenn du natürlich was schreibst, kannst du alles schreiben. So. Und wenn du jemand gegenüberstehst und der lügt, dann ist natürlich, also das ist schwerer zu lügen, wenn du von Face zu Face miteinander redest, sozusagen.
Weil du das jetzt gerade mit dem Arzt angesprochen hast, wir hatten ja jetzt neulich mal das Beispiel besprochen, wo ein Arzt während der Corona-Zeit oder beziehungsweise eine Person sich während der Corona-Zeit als Arzt ausgegeben hat und per WhatsApp dann Audios versendet hat, in denen sie erzählt hat, dass der Verlauf der Krankheit viel, viel schlimmer ist, als eigentlich erwartet und dass...
War nicht irgendein Mittel nicht dagegen? So. Ah, nee, ja, stimmt, gegen wenn man Schmerzmittel eingenommen hat, sollte der Verlauf schwerer sein sollen. Mhm. Ja, das ist natürlich dieses gute Thema, Fake News.
Ja.
Also das ist echt extrem, glaube ich.
Würde jemand das auf der Straße erzählen, würde ihm wahrscheinlich nicht wirklich jemand zuhören. Sobald es aber in den Medien ist und anonym damit, kann es viel leichter verbreitet werden. Ja. Oder wird es viel leichter verbreitet.
Ist ja oft so, dass irgendwas kommt und irgendjemand denkt und glaubt das und schickt das wieder weiter an 10 Leute und dann glauben es 5 wieder davon und weiter. Und das ist halt einfach auch wie so ein Virus.
Ja.
Also das Internet ist verseucht mit Viren, aber an sich ist das Internet auch selber irgendwie ein Virus, das alles verteilt. Also
das ist eine ganz gute Analogie.
Genau, das finde ich auch.
Oh.
Aber ich finde auch, also natürlich, es hat sehr viele schlechte Dinge. Da meinte ich ja gerade schon mit der, kann jemand anderes sein und so. Gerade die Person, die im sozialen Leben nicht so gut sind oder nicht oft teilnehmen oder so, die können gerade im Internet sich ausleben und müssen sich nicht schämen oder so. Ist es ja gerade, bemerken wir doch auch, also Leute, die in der Schule schüchtern sind, sind irgendwie im Internet die Leute, die am meisten zu irgendwelchen Sachen schreiben oder so.
Auf jeden Fall bietet das viele Möglichkeiten für Menschen, sich irgendwie über das Internet auszudrücken. Aber man muss gucken, dass es in einem Rahmen bleibt, in dem es nicht übertrieben ist, sodass man sich nur noch irgendwie dahinter versteckt. Also es gibt ja auch viele, die irgendwie so abhängig davon sind, sich nur im Internet auszudrücken, dass sie halt den Rest der Welt einfach vernachlässigen und den ganzen Tag nur in ihrem Zimmer hocken und irgendwelche YouTube-Videos gucken oder sowas. Und da muss man halt die Grenze ziehen, wo es wieder negativ wird.
Da stellt sich mir aber jetzt eine Frage. Das Konzept der Kommunikation ist ja, oder der digitalen Kommunikation ist ja eigentlich der Austausch von Informationen.
Genau.
Wir sind in diese Welt reingeboren worden und das hat sich immer weiterentwickelt. Früher hatte man ja beispielsweise nur die typischen Haustelefone
und wenn Briefkasten. Überhaupt.
Wenn überhaupt, also genau. Wenn ich euch jetzt aber frage, ob ihr denn da wieder zurückgehen würdet, das sind ja die Anfänge der digitalen Kommunikation, Haustelefone. Mhm. Und sind auch für den allgemeinen Informationsaustausch zu gebrauchen. Würdet ihr denn darauf zurückgehen wollen?
Nee. Auf jeden Fall nicht. Nee, also du hattest ja auch dann, wenn du dann Fernseher hattest du ein paar Informationen, die du bekommen hast. Aber so diese Masse an Informationen bekommst du ja durchs Internet. Ja. Also gerade daher, dass alle ihre Meinung äußern können oder publizieren können auch, ist es halt so, da kannst du dir ein riesen eigenes Wissen anschaffen, eigentlich, theoretisch. Und das finde ich auch gut. Und das konnte man meiner Meinung nach früher nicht.
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Oder man musste halt zur nächsten Bibliothek und was weiß ich, wie viele Bücher durchlesen.
Und das hat halt extrem lange gedauert.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt sind wir im Grunde total überbefriedigt mit Informationsfluss. Ich schätze mal, wenn das gar nicht so ein gewesen wäre, so ein Informationsfluss, dann wäre jetzt auch nicht das Interesse dahinter.
Wir sind wahrscheinlich auch sogar überfordert mit den ganzen Informationen. Also wir müssen ja auch die Informationen, die wir alle bekommen, irgendwie zu unserer Meinung formen. Und früher war das halt, dass man wenige Informationen bekommen hat und daraus seine eigene Meinung machen sollte. Und jetzt sind es halt viel zu viele.
Naja, man wird sogar teilweise manipuliert in seiner eigenen Meinungsbildung durch diese ganzen Medien und durch sowieso allerlei Meinungen, die im Internet kursieren.
Und man bekommt das manchmal gar nicht mit. Man denkt wirklich, das wäre irgendwie real oder so. Oder das wäre wirklich so.
Absolut, man wird wirklich beeinflusst. Und man müsste auf jeden Fall darauf achten, auch wenn es schwer ist oder man es teilweise selbst nicht bemerkt, dass so eine Manipulation halt einfach nicht geschieht.
Ja, aber also ich finde natürlich in der digitalen Kommunikation ist es vermehrt so, dass viele Leute irgendwelche nicht wirklich wahren Dinge sagen. Aber früher war das doch bestimmt auch so. Gerade weil nicht so viele Informationen aneignen konnte, musste man der einen Person glauben, die das gesagt hat.
Ja, aber jetzt kannst du ja mehrere Personen und dann gucken, wo Überschneidungen sind, wo mehrere das Gleiche sagen und dann im Grunde das wissen, was richtig sein könnte.
Ja, aber machst du das denn bei jeder Information, die du im Internet aufnimmst?
Ja, und da finde ich, also da ist wirklich die Problematik. Und da sollten wir wirklich ansetzen. Also mit den ganz vielen Informationen, die wir bekommen, sollten wir auch wirklich arbeiten.
Also wir sollten wirklich einbeziehen, aber auch ausschließen können. Und daher werden wir jetzt auch auf jeden Fall mit einbeziehen, dass wir zum Ende kommen, da wir einfach...
Ey, das war so eine schöne Überleitung, oder? Das
findest du super. Ich finde, so sollten wir das Ding jetzt einfach wirklich beenden, weil wir sind halt einfach spontan und elegant. Und was ihr halt nicht sehen könnt, aber nur hören könnt, dass wir Astralkörper haben, wird euch halt einfach untersagt.
Also ich finde, bei mir hört man das schon.
Ja, bei dir hört man das schon.
Das können wir auch alle. Okay, damit wünsche ich Ihnen einen schönen Tag.
Einen schönen Abschluss und
tschüss.
Noch einen schönen Tag. Tschüss. Mal.
Was eine wunderbare Überleitung. Das habt ihr gut gemacht, Jungs. Dankeschön, Dankeschön. Falls euch für deren Astralkörper interessiert, könnt ihr einfach den Lise Meitner Instagram-Account anschreiben. Die werden euch sicherlich da irgendwelche Kontaktdaten geben, falls ihr wirklich interessiert seid. Nun aber von der Zerstörung der Menschen in der Aktion hin zur Mediensucht. Das wird euch präsentiert von Bilal und Nils, was sie euch aber sicherlich selber sagen werden.
Ich begrüße euch zu unserem Schuld-Podcast zum Bereich Kommunikation. Hier sind's Nils und ich Bilal. Wir werden heute ein paar Fragen zu Mediensucht stellen und Nils wird es heute uns beantworten. Wir haben uns im Deutschunterricht viel mit dem Thema Kommunikation beschäftigt. In dieser Folge unserer Schuld-Podcast möchten wir euch ein wenig über den Bereich der Mediensucht aufklären. Ein wesentlicher Aspekt liegt dabei darauf, wie eine Mediensucht zu erkennen ist, wie sie sich auszeichnet und wer besonders betroffen ist.
Also bei der Mediensucht handelt es sich um eine Sucht wie bei anderen Sachen auch. Das heißt, man ist abhängig von einem gewissen Bereich, in dem Fall vom Konsum nach Medien. Dabei wird nach Medien unterschieden und je nach Art der Medien teilt man die Suchten in verschiedene Arten ein. Als Anzeichen für eine Mediensucht sind das Themen wie Sport oder Schule für den Konsum der Medien vernachlässigt werden. Hierbei ist auch der erste Unterschied zu erkennen. Denn bei einer Mediensucht handelt es sich nicht darum, dass man einen gewissen Stoff, wie zum Beispiel Medikamenten oder Betäubungsmittel, konsumiert, sondern der Verbrauch zeichnet sich vor allem durch die Zeit, die man an Medien wie Instagram, Facebook oder YouTube hängt aus. Zu berücksichtigen ist jedoch nicht nur die reine Zeit, die man an Medien verbringt, sondern auch die Art und Weise. Denn als Beispiel eine Person, die 8 Stunden am Tag vorm Computer hängt, ist noch nicht mediensüchtig, denn der Grund kann unterschiedlich sein. Die 8 Stunden können zwar sein, dass man auf Facebook, Instagram oder Co. rumhängt. Es können aber auch sein, dass man 8 Stunden lang zum Beispiel im Homeoffice für die Schule gearbeitet hat. Neben der Sucht nach klassischen Medien, wie sie immer vermutet werden, sprich sozialen Medien, Facebook, Instagram und Co., kann man aber auch zum Beispiel nach Nachrichten, das können die normalen Nachrichten im Fernsehen, aber auch zum Beispiel nach dem Lesen von Zeitungsartikeln süchtig sein. Hierbei liegt jetzt auch der Unterschied der Altersgruppen. Eine Mediensucht tritt nicht bei allen Altersgruppen gleich auf, aber sie unterscheiden sich natürlich insbesondere zwischen den Altersgruppen, in welcher Form sie auftreten. Bei jungen Leuten sind es vor allem nach elektronischen sozialen Medien, wie sie schon erwähnt wurden, Instagram oder auch nach Spielen. Bei älteren Leuten ist es natürlich eher das klassische Fernsehen oder die Sucht nach Zeitung. Die Ursachen für die Mediensucht liegen entsprechend der Altersgruppen auch unterschiedlich. Bei älteren Leuten ist es vor allem die Langeweile, die zu einer Mediensucht führen kann. Bei jüngeren Leuten oftmals eher der kollegiale Zwang, dass man halt das, was gerade Trend ist, zum Beispiel was der neueste Influencer in seinen täglichen Stories postet, dass man das halt immer verfolgt. Dadurch kann sich halt besonders bei jungen Leuten eine Mediensucht entwickeln, während halt bei älteren Leuten es vor allem der Zeitvertreib durch die Medien ist, der dann letztendlich zu einer Abhängigkeit von diesen Medien führt.
Es wurde gerade von Lea schon erwähnt, in welchen Formen man süchtig ist und wie man sie erkennt. Doch ab wann kann man von einer Sucht reden?
Von einer Sucht kann man reden, wenn natürlich schon erste Entzugserscheinungen auftreten, wenn man mal aus verschiedenen Gründen für längere Zeit nicht an Medien kommt. Das kann sein, dass man aggressiv wird, aber auch, dass man sich einfach mental nicht mehr in guter Lage fühlt, wie man sich sonst immer fühlt. Aber auch, wenn man nichts anderes mehr macht, als an Medien zu verbringen, wenn die Schulnoten drastisch runtergehen, man teilweise auch den sozialen Kontakt zu Menschen im realen Leben abbricht, nur um in der Online-Kommunikationswelt sich aufzuhalten. Es gibt bei der Mediensucht im Gegensatz zu anderen Süchten, wie zum Beispiel der nach Medikamenten, keine festgelegten Kriterien, da es sich bei einer Mediensucht nicht um eine offiziell anerkannte Sucht handelt. Es gibt jedoch, wie schon erwähnt, Anzeichen, an denen man erkennen kann, dass man abhängig ist. Aber es gibt jetzt keine ärztliche Diagnose, sie sind mediensüchtig, wie man es vielleicht erwarten könnte.
Doch was kann der Mensch jetzt machen, um eine Mediensucht zu verhindern? Kann man etwas verbeugen?
Also vorbeugen kann man sicherlich relativ viel. Man kann sich Gedanken machen, ob das, was man jetzt konsumiert an Medien, essentiell für einen ist oder ob man die Zeit auch nicht effektiver verbringen könnte. Eine weitere Rolle spielen natürlich auch Regulierung von außen, also zum Beispiel Familie, Eltern, Geschwister oder Freundinnen oder Freunde, die einem helfen zu sagen, ja, du bist jetzt aber schon viel an den Medien, lass das mal sein. Oder ihm auch einfach, wenn sie merken, okay, es ist nur die reine Langeweile, Alternativen geben. Also zum Beispiel sagen, ja, wollen wir jetzt nicht mal das machen, wollen wir nicht zusammen einen Film gucken, weil dann sind sie wieder unter Leuten und verbringen nicht die ganze Zeit alleine vor ihren Medien. Ansonsten ist es sicherlich schwer, sich dem Medienkonsum generell zu entziehen, einfach aufgrund der Gegebenheiten in der heutigen Zeit. Man braucht immer Medien, immer das Internet, sei es im Homeschooling oder für die Arbeit oder generell, um sich Informationen zu beschaffen. Deshalb kann man bei einer Mediensucht sich nicht dadurch entziehen, dass man einfach gar nicht erst mit den Medien in Kontakt kommt.
Sollte man selbst merken, dass man selbst oder jemand anderes mediensüchtig ist, kann man sich Hilfe holen, um eine Mediensucht zu behandeln?
Es gibt Hilfestellen. Es gibt verschiedene Hilfestellen, an die man sich wenden kann, wenn man merkt, dass eine Mediensucht bei einem oder bei anderen vorliegt. Eine Seite ist zum Beispiel die Seite computersuchthilfe.info. Diese ist eine Seite der Uniklinik Hamburg-Eppendorf. Dort findet man verschiedene Broschüren, aber auch Fragebogen, wo man quasi eine Selbstdiagnose durchführen kann, aber auch Hilfe in meiner Nähe, also quasi Hilfestellen bei uns in Berlin. In Berlin zum Beispiel ist eine Stelle für Computersuchthilfe die Caritas. Dort findet man Beratung zum Thema Mediensucht und die geben einem sicherlich auch Ratschläge, wie man das bekämpfen kann. Da es jetzt keine offiziellen Therapien in Entzugskliniken oder sowas, wie man denken könnte, gegen Mediensucht gibt. Bei den Therapien gibt es unterschiedliche Arten. Das eine ist, um entstandene Folgen wie zum Beispiel eine soziale Isolation, aber auch ein geringes Selbstempfinden zu bekämpfen. Dabei können vor allem Verwandte oder Freunde wie Eltern, Lebenspartner oder Geschwister helfen. Der andere Bereich liegt darin, dass man verhindert, erneut mediensüchtig zu werden. Dadurch werden vor allem Angebote wie Sport, Freizeit, aber auch Schule verstärkt wieder wahrgenommen, was ja bei den Anzeichen der Mediensucht als ein Anzeichen der Mediensucht vernachlässigt wird. Aber auch allgemeine Therapien gegen verschiedene Arten von Suchten werden angewandt. Zum Beispiel eine sogenannte Traumatherapie. Dort behandelt man mit Psychologen eventuelle Folgen. Aber auch eine Ernährungsumstellung kann oft helfen, weil es einen einfach in einen neuen Alltag bringt.
Vielen Dank für die Informationen, die du uns gegeben hast. Falls ihr Fragen habt, können wir die Seite computersuchthilfe.info empfehlen, welche sehr informativ ist. Dort findet ihr Kataloge, Informationsstellen und Selbsttests.
Danke Nils, danke Bilal. Das war ein spannender Beitrag und ich persönlich habe neue Dinge erfahren. Wie geht's euch? Ich dachte immer, Mediensucht wäre so ein Ding, naja, das ist von den 80ern, diese Nerd-Kellerkinder. Aber scheint ja doch ziemlich omnipräsent zu sein. Und wenn ihr wirklich denkt, ihr braucht Hilfe, hat Bilal euch am Ende gute Tipps gegeben. Das war aber nicht der letzte ernste Beitrag in dem Podcast. Denn jetzt werden euch präsentiert von Nehir, Lama und Mariana ein Beitrag zu Diskriminierung im Internet.
Hallo liebe Schüler, Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen. Wir kennen allen den größten Vorteil des Internets. Zugriff auf unbegrenzte Informationen überall und jederzeit. Aber diese unbegrenzte Quellen hat auch Nachteile, wie zum Beispiel Diskriminierung. Mädels, was bedeutet für euch Diskriminierung?
Also ich finde, dass das Anderssein der Hauptgrund bei Diskriminierung ist, sei es deine Religion, Hautfarbe, dein Geschlecht oder Herkunft. Und die Person, die eigentlich diskriminiert, hat auch oft Vorurteile gegenüber dieser Person, der anders ist. Habt ihr eigentlich sowas erlebt?
Also ich persönlich wurde nicht direkt damit konfrontiert, jedoch indirekt wird der Islam in Zeitungen beispielsweise als gefährlich und terroristisch dargestellt. Dadurch, weil Fake News verbreitet werden, bilden sich Menschen ihre eigenen Meinungen, teilweise nicht mal der Realität entsprechenden Meinungen, und Vorurteile entstehen.
Bezogen auf jetzige Lage, auf Corona-Pandemie, sehr oft sieht man in Nachrichten und hört auch im Radio oder liest man einfach im Internet, dass die chinesische Bevölkerung sehr oft diskriminiert wird, aufgrund, dass der Virus an sich in Wuhan erfunden wurde. Und sehr viele Videos, dass die Chinesen geschlagen wurden aus oder was sonst immer. Aber bezogen auf eure Beispiele, ich finde, dass der Grund für diese Diskriminierung ist meistens, dass wir als Menschen immer ein Beschuldigter suchen für die schlechte Lage, zum Beispiel politische, ökonomische, soziale Probleme.
Meiner Meinung nach ist die Diskriminierungsrate in den Medien höher als im realen Leben. Was ist eure Meinung dazu? Also die Memes, was wir auf Instagram oder Facebook veröffentlichen, sind ja auch dafür da, um uns über etwas lustig zu machen. Und wenn ich mich über eine bestimmte Sozialgruppe lustig mache, je mehr ich Likes bekomme oder je lustiger Leute das finden, umso mehr ich mich wichtiger fühle oder umso mehr ich jetzt diese Diskriminierung weitermachen werde.
Ich finde, dass im Internet mehr diskriminiert wird, da die Leute sich mehr trauen, jemand irgendwelche schlechten Nachrichten zu schicken oder einfach schlechte Kommentare zu schreiben, da der Bildschirm an sich irgendwie so ein Schutz ist, da man sich hinter Fake-Accounts versteckt und im leichter wird, jemand eine schlechte Meinung zu sagen oder einfach diskriminieren, weil diskriminieren an sich ist nicht immer so eine Meinung oder eine konstruktive Meinung oder eine Kritik an sich. Das alles führt dazu, dass Menschen sich das Leben nehmen oder sich unter Alkohol, Drogen, strenge Diäten setzen. Zusammenfassend hat Diskriminierung lebensgefährdende Konsequenzen.
Man muss erstmal sagen, dass selbstverständlich Diskriminierung absolut nicht zu tolerieren ist und für die Betroffenen sowieso der Horror. Wenn du diskriminiert wirst, vertrau dich Freunden, Verwandten, Vertrauenslehrern oder anderen Personen an, die dir nahestehen. Und Leute, schämt euch niemals für eure Herkunft und eure Identität, nur weil jemand euch dafür diskriminiert. Also ich sag das, da ich merke, wie manche sich beleidigt fühlen, wenn jemand ihre Herkunft oder Hautfarbe erwähnt, als hätte sie jemand gerade beleidigt.
Da stimme ich dir total zu, Lama. Es gibt so viele Beispiele auch im Alltag, zum Beispiel, oh, der ist dunkelhäutig, oh, er ist Türke, oh, sie ist Muslimin. Wieso sollen unsere Eigenschaften zur Beleidigung werden? Ja, ich bin dunkelhäutig und das ist keine Beleidigung. Ja, ich bin Muslimin und es ist keine Beleidigung. Ich bin Türkin, ich bin Araberin und ich bin Muslimin. Ich bin Jüdin und es ist keine Beleidigung. Falsche Bilder von uns sind ärgerlich, aber nicht unsere Wahrheit.
Danke fürs Zuhören. Mit euch waren Lama, Nehir und ich, Mariana. Seien Sie tolerant gegenüber alle, aber tolerieren Sie nicht die Diskriminierung.
Was ein schöner Schluss. Besser hätte ich es aus meinem kleinen Kabuffel gar nicht beschreiben können. Gut, kommen wir zum letzten Thema. Und zwar ist das wieder ein Thema, was sich im Internet abspielt. Wenn ihr euch noch am Anfang vor 20 Minuten gemerkt habt, was ich gesagt habe, ist euch klar, es geht jetzt um Manipulation im Internet. Das wird euch vorgestellt von Valentin, Jan und Kevin. Viel Spaß!
So, wir wollen heute über das Thema Manipulation im Internet reden. Dabei bin ich Valentin.
Ich Kevin.
Und ich Jan.
Habt ihr schon mal so Manipulation im Internet mitbekommen? Oder wurdet ihr schon mal manipuliert sogar?
Sicherlich wurde ich schon mal selbst manipuliert, aber auf jeden Fall habe ich mal eine Manipulation miterlebt bei zum Beispiel gekauften Influencern, welche dann Werbung in ihren Videos oder in ihren Bildern machen und diese meistens nicht mal mehr wirklich richtig meinen, also nicht dieses Produkt ist toll, weil ich es toll finde, sondern dieses Produkt ist toll, weil ich Geld dafür bekomme. Sowas habe ich jetzt schon miterlebt.
Du meinst, sie stehen privat nicht dahinter, hinter dem Produkt, wofür sie werben?
Genau.
Das ist eigentlich ganz interessant, weil ich glaube, vor allem jüngere Generationen, also eher so wir, würde das betreffen, vor allem mit Influencern. Weil sie sind halt wirklich für uns Idole zum Beispiel. Also ich bin jetzt nicht so der Typ, der auf, keine Ahnung, Instagram guckt und sagt, oh mein Gott, guck dir diese Beauty-Influencerin an, ich würde jetzt sofort das kaufen, was sie hat. Aber zum Beispiel für den Bereich Gaming oder so würde ich eher Leuten vertrauen, die ich so kenne. So wie zum Beispiel von NordVPN oder so. Wenn ich halt, ich glaube, ich habe das schon so oft erlebt, dass ich keine Ahnung, wie oft das mitbekommen habe, dass NordVPN von Influencern gesponsert wurde oder so. Oder dass Influencer gesponsert wurden von NordVPN. Und deswegen, wenn ich über eine VPN nachdenke und mir eine kaufen würde, würde ich sofort die nehmen, einfach weil jeder drüber redet.
Ja.
Voller Erfolg für NordVPN. Und dann machen die auch mal noch Rabattaktionen und das ist auch ein großes Problem bei mir. Wie zum Beispiel jetzt beim Black Friday. Vorher gehen die Preise hoch und dann heißt es, aha, jetzt ist rabattiert, jetzt musst du zuschlagen. Und dann schlage ich auch manchmal zu und dann im Endeffekt meistens braucht man es nicht, aber man denkt dann, man hat einen Schnapper gemacht und das ist dann auch Manipulation.
Ja. Manipulation kann aber auch heißen, dass es zum Beispiel auf einen zugeschnitten wird.
Das meinst du so wie bei Facebook? Also wo man... Ja. Wo man das, hier in Gruppen geht und dann auf einmal nur noch mit diesen Sachen zu tun hat?
Dass Sachen dir angezeigt werden, welche für dich eventuell interessant sein könnten. Also wenn du jetzt durchgängig seit, keine Ahnung, 3 Monaten nur Star Wars Sachen geguckt hast auf YouTube.
Dann bist du eine Legende, okay? Dann bist du absolute Legende.
Ja, dann wird YouTube dir halt nur noch sagen, dass du weiterhin Star Wars gucken willst wahrscheinlich. Also so Sachen wie deutsche YouTube-Trends oder so werden dir gar nicht mehr angezeigt oder auch Sachen wie Gaming, vielleicht
weniger. Die
deutschen
YouTube-Trends sind aber auch scheiße.
Aber auf jeden Fall werden so Algorithmen kreiert, damit man selbst mehr bekommt, was man mag und weniger nach Sachen suchen muss, die man eventuell mögen könnte.
Aber diese Webseiten wie Facebook oder YouTube, die wollen das ja eigentlich erstmal nur machen, damit sie die Kunden oder so einfach auf ihrer Webseite behalten. Weil man ist natürlich länger auf irgendwas, wenn man sich damit identifiziert oder es mag. Problem ist es natürlich, dass du nur noch einseitige Meinungen hörst. Also wenn du sagst, ich mag Sache X und Y, wirst du nur noch Leute hören, die genau das Gleiche denken wie du.
Ja.
Das ist irgendwie problematisch, finde ich.
Auch besonders in der Corona-Pandemie, mit den ganzen Verschwörungstheoretikern. Ja, genau. Wenn man einmal sich informieren möchte oder so und dann auf falsche Seiten gerät, kommt man da nicht mehr raus und bleibt in unser Bubble. Und das alles dann durch die Algorithmen und Cookies. Und wir akzeptieren das einfach alles und nehmen das in Kauf. Und wir kommen dann da irgendwann nicht mehr raus und steigen uns immer weiter da rein.
Somit akzeptieren würde ich es gar nicht sagen. Es fehlen einfach die Gegensätze. Also du kannst halt nicht wirklich sagen, mit sofortiger Sicherheit, das ist falsch und das ist richtig. Denn diese Webseiten sehen ja jetzt auch nicht aus, als wären sie 2011 gemacht worden, sondern die sehen ja auch teilweise ziemlich modern aus. Und manche begründen ihre Meinungen halt auch mit Meinungen, mit Fakten, die vielleicht sogar tatsächlich wahr sein könnten.
Da ist es dann wichtig, dass man das lernt und das zu unterscheiden und das den Umgang mit Medien lernt heutzutage, weil man es halt nicht mehr nachprüfen kann.
Aber es ist an sich schwer, so wirklich den Medienvergang, wenn man halt jetzt nicht direkt reingeboren ist. Also zum Beispiel meine Mutter oder so würde sowas, glaube ich, nicht mehr auf die Reihe bekommen. Also ich bin mit dem Internet aufgewachsen. Also ich verbringe mehr als mehrere Stunden am Tag auch am PC. Und deswegen würde ich mich selber sehr gut einschätzen, was das Einschätzen von solchen Quellen überhaupt angeht.
Ja.
Es gibt da ja auch Programme und Seiten, die kann man dann prüfen, zum Beispiel Browser-Add-ons, die kann man auch installieren und dann sieht man, wie seriös die Informationen sind. Das ist natürlich auch keine hundertprozentige Garantie, aber wenn man sowas benutzt, dann kann man ja auch sich schon mal ein bisschen absichern.
Sowas gibt's? Ist es so wie Trustpilot für Webseiten?
Sozusagen.
Also für Informationen. Also Trustpilot ist halt für Webseiten.
Werden dann sozusagen die Sachen verifiziert, ob das stimmt oder nicht. Das ist dann meistens aber eher für wissenschaftliche Sachen und nicht eher so für Tageszeitung oder sowas.
Das, was auch traurig ist, vor allem bei Bild oder so, merkt man das am meisten. Denen interessiert es eigentlich gar nicht, ob die wirklich jetzt informative oder richtige Sachen hochstellen, sondern die wollen halt, wie diese Algorithmen von Facebook oder YouTube, die wollen halt unbedingt alle Leute mit reißerischen Titeln auf ihre Website locken. Und dann steht da sowas wie das Coronavirus oder die Impfung gegen das Coronavirus macht euch eigentlich nur kränker. Und das ist nur die Headline und dann ist im Text eigentlich komplett das Gegenteil gesagt worden. Manche Leute lesen sich diesen Text halt überhaupt nicht mal durch.
Das Problem an so einem Clickbait ist aber auch, dass man da jedes Mal wieder darauf reinfällt, weil man es halt immer wissen möchte. Und das sollte eigentlich auch nicht so sein, dass man das nur halt wegen dem Titel anklickt und nicht wegen dem eigentlichen Inhalt. Weil in der Regel, desto reißerischer der Titel ist, desto weniger Inhalt steckt dahinter. Und wahrscheinlich meistens ist es dann auch noch das Gegenteil von dem, was da steht. Und da muss man es halt erstmal lesen. Und so kann man auch schnell beeinflusst werden.
Du hast vorhin über solche Vergleichsseiten gesprochen. Es gibt ja auch diese Google-Preisvergleiche. Wenn du jetzt nach einem Produkt googelst, dann werden die ja oben direkt ungefähr 8 verschiedene Händler angeboten, die dieses Produkt verkaufen. Denkst du, die werden auch manipuliert?
Also da definitiv. Ich würde mal sagen, da haben kleinere Händler geringere Chancen als die großen Giganten, wie zum Beispiel Amazon oder andere große Online-Versandhäuser. Und als kleiner Einzelhandel ist man da schnell raus und man kann ja auch nicht immer den Preis unterbieten. Das geht dann halt nur, wenn man eine gewisse Größe hat.
Was bei Amazon aber auch, weil du es gerade gesagt hast, irgendwie so ein bisschen dreist ist. Und zwar, es gibt ja die Amazon Basics oder sowas. Und ich habe da schon Leute gehört oder von Stories gehört, wo jemand was auf Amazon hochgestellt hat. Das war halt eine eher neuere Idee und die war sehr gut und hat sich auch sehr gut verkauft. Dann hat einfach Amazon Basic halt sozusagen Replika von dem hergestellt und das halt sofort gepriesen auf ihrer Website, weil sie halt das Monopol drauf haben. Sie können das direkt in die erste Zeile für die Vorschläge von sowas bringen. Und diese kleinen Unternehmen sind dann halt einfach, die können halt nichts dagegen machen. Ich meine, was wollen sie bitte tun? Sie können, ja. Sie müssen auf Amazon verkaufen.
Sie haben auch nicht die Möglichkeit, zu solch großen Medien wie halt Werbeplakate, TV-Werbungen oder Internet-Werbungen. Oder beziehungsweise wenn, dann werden sie auch meistens nicht beachtet. Weil man natürlich einer kleinen Firma, die irgendwo halt in der Stadt ist, jetzt auch nicht so groß vertraut wie dem großen weltweiten Händler. Bei dem sehr viele Sachen eigentlich mit Zufriedenheit für den Kunden ablaufen.
Also so eine großen Monopole sind immer gefährlich und da sollte man auch irgendwas gegen unternehmen, weil die kleinen Leute bekommen im Endeffekt davon nichts ab und jeder hat bestimmt irgendwann mal so ein Problem und die Reichen werden immer reicher und die Ärmeren werden immer ärmer.
Ein weiteres Problem dabei, oder das ist ein weiteres Beispiel vorher gesagt, ist ja auch, dass man sich selbst hochpushen kann, indem man halt die Kundschaft manipuliert durch gekaufte Kritiken oder gekaufte Likes und Abonnenten. So zum Beispiel auf YouTube, wenn du Content Creator, also YouTuber bist, dann kannst du dir für Geld Likes oder Klicks, also Aufrufe, oder Abonnenten für deinen Kanal besorgen oder für gewisse Videos, wodurch diese dann in den Trends weiter oben angezeigt werden.
An sich ist es, glaube ich, auch gar nicht mal so teuer. Ich habe mal so auf einer Webseite sowas gesehen. Das ist vergleichsweise günstig. Ich meine, wenn halt ein Video, wenn du ein Video siehst und das hat so gefühlt 10 Aufrufe nur, dann drückst du wahrscheinlich eher weniger drauf. Ist halt einfach so. Aber wenn es irgendwie schon fast 100.000 hat, dann ist es halt so wie bei einer Schwabenintelligenz, dass alle Leute sofort denken, ah, das gucken ganz viele. Oder die Bewertung zum Beispiel. Wenn Bewertung gut ist, dann sagen sie, dann geben Leute eher sowas eine Chance, als wenn halt nur ganz wenige sowas gesehen hätten oder bewertet hätten.
Das Problem ist dann aber, wenn man sich halt einkauft und der Inhalt schlecht ist und man dann irgendwann aufhört mit dem Einkaufen, dann schaut es auch irgendwann niemand mehr und dann hat das auch alles nichts gebracht.
Ich meine aber, du kannst dir eine Base von Leuten, die sowas weitermachen,
das stimmt dann natürlich,
schon mal aufbauen.
Ein Teil bleibt zusammenfassend, lässt sich sagen, dass man heutzutage nicht mehr alle Informationen sofort glauben kann. Daher sollte man die Quellen vorher checken, da man sonst leicht manipuliert werden kann.
Wenn Quellen da sind, sollte man sie auf jeden Fall gucken. Und so ziemlich jede Webseite gibt auch nochmal Quellen an. Ob jetzt das Robert-Koch-Institut oder eben irgendwelche Bücher. Ja, gut. Das war unser Podcast zum Thema Manipulation im Internet. Von mir, Kevin,
Valentin
und Jan.
Wir bedanken uns sehr, dass ihr uns zugehört habt und ein frohes Weihnachtsfest.
Nun sind wir am Ende von unserem schönen Podcast. Wir wollen nochmal jeder Person danken, die bis zum Ende zugehört hat. Und denkt immer dran, Kommunikation ist unfassbar wichtig, aber manchmal ist es auch wichtig, sich klar zu machen, wie genau wir kommunizieren und ob wir nicht vielleicht ein bisschen an unserer Art und Weise, wie wir Kommunikation äußern oder wie wir Kommunikation aufnehmen, ändern sollten.